Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Überlebenspodcast Lockerungsübungen, klein, aber hart. Ja, mit Michael Klein.
Mit André Hart, also genau umgekehrt. Ich Micha, du André.
Ja, richtig, genau. Und Lockerungsübung, wir haben uns ja vorgenommen, jetzt immer zu gucken, dass wir am Anfang einen Titel finden, an dem wir uns ein bisschen langhangeln. Und gerade eben just vor 10 Sekunden haben wir uns angerufen und gesagt, wir brauchen irgendeinen Titel.
Ja. Also ja. Praktisch bevor ihr jetzt dazugekommen seid, ist so ein richtig. Bisschen wie wenn man, weiß ich nicht, die Tante auf der Toilette überrascht. In der Sekunde vorher, kurz vorher ist es uns eingefallen.
Ja. Richtig. Und da haben wir uns überlegt, Lockerungsübungen, das passt ja sehr schön in die Zeit. Und das hängt natürlich zusammen mit dem, was aktuell passiert ist. Wir schreiben heute, wichtig für die Nachwelt, wir gehen ja immer noch davon aus, dass unsere Datei die einzige ist, die man vielleicht in 10.000 Jahren mal findet.
Mhm. Die Kakerlake der deutschen Podcasts. Richtig. Das einzige, was überlebt.
Ja, die den viralen Super-GAU überlebt hat, diese Kapsel, diese Datei, ja, irgendwo eingekapselt. Und wenn dann der, wie sag mal, virologische Super-GAU irgendwann die komplette Menschheit vernichtet hat, in 10.000 Jahren.
Ich muss noch so viel tun, die Fenster sind dreckig, da kann ich jetzt nicht so weg abtreten. Ja,
in 10.000 Jahren, wenn dann wieder Leben, intelligentes Leben keimt auf diesem Planeten, wird man diese Datei finden. Deswegen, also wir gehen zumindest schwer davon aus, deswegen ganz kurz, heute schreiben wir Donnerstag, den, was haben wir heute, 16. April,
wo wir das
gerade aufzeichnen.
2020?
Das heißt, 2020, richtig.
Nach Christus, also wir sind nicht die Pyramiden gebaut haben, also vor Christus oder sowas, sondern wir sind nach Christus.
Nach Christus. Und wir befinden uns, liebe Nachwelt, jetzt an diesem 16. April 2020 in einer Art Interregnum. Ja, ein schönes Wort, Interregnum. Das heißt quasi eine Zeit zwischen den Zeiten. Kann man das so übersetzen?
Ja, zwischen eigentlich zwei Regierungen, eigentlich Interregnum. Wie heißt das bei den Päpsten?
Ich glaube, es kommt so irgendwie aus dieser Ecke. Also wenn der eine Papst tot ist und der andere noch nicht gewählt, dann befindet sich die katholische Kirche in einem Interregnum, also in der Zeit zwischen zwei Päpsten. Und dann wird gewartet, bis weißer Rauch kommt. Wo kommt der raus? Dort aus irgendeinem Schornstein im Petersdom?
Irgendwo am Anbau sozusagen.
Da am Anbau irgendwo, ja. Bis der nächste
Aus Papst der Sixtinischen Kapelle, glaube ich, oder? Nee.
Ich weiß nicht.
Wo treffen die sich?
Ach, siehst du,
guck mal, hätte mal einer von uns beiden weiter Kirchensteuer bezahlt, dann wüssten wir das.
Siehst du? Ja. Also daher kommt irgendwie das Wort, der Begriff Interregnum, eine Zeit zwischen den Zeiten. Und normalerweise ist das ja so eine Phase, wo man ein bisschen in sich geht, wo die Menschheit immer ein bisschen in sich gehen sollte und gucken sollte, Mensch, machen wir denn so weiter, wie es vorher war? Also Interregnum, vielleicht auch eine Zeit zum Beispiel zwischen zwei Kriegen oder so, wo man sagt, ja, okay, wir überlegen jetzt einfach mal, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können, in der nächsten Zeit, Epoche, die jetzt anbricht. Und meistens hat's die Menschheit dann doch wieder verkackt.
Das ist im Prinzip dann, also möchtest du jetzt sagen, wie Weihnachten und Neujahr, also zwischen den Jahren, wie man so gerne sagt, zwischen Weihnachten und Silvester sitzt man da, hat ein bisschen Zeit, meistens frei, überlegt sich, was mache ich in Zukunft besser, also im neuen Jahr, alle nehmen sich vor, weniger Essen, mehr Sport und am 3. Januar spätestens weiß man, du hast das schöne Wort verwendet, der Fachbegriff, verkackt.
So. Ja, wieder verkackt, genau. Ja. Und das schöne Interregnum hat nichts genutzt. Aber tatsächlich, es ist so eine Zeit des Stillstands und eine Zeit, wo man denkt, ja, wie geht's denn nun weiter? Wir wissen seit gestern, wie es weitergeht. Für die Nachwelt nochmal kurz den Stand der Dinge. Was ist passiert in der letzten Woche? Also wir sind noch mittendrin in der Corona-Krise, wie das geflügelte Wort jetzt so schön heißt, Corona-Krise. Es sind weltweit jetzt schon viele Menschen gestorben. In Deutschland sind wir jetzt bei über 3.000, meine ich. Ja, ist das so der Stand der Dinge,
Michael? Ich glaube, ja. Warte, ich kann nochmal in die Akten.
Schau mal bitte. Ja, schau mal in die Akten, weil am Anfang ja immer ganz kurz der statistische Überblick.
Ja, genau. Und da werden, glaube ich, einige zusammengezuckt sein, weil es sah so schön entspannt aus. Also die Kurve ist so abgeflacht. Und bis gestern waren es 3.294 Tote und jetzt heute meldete die berühmte Johns Hopkins Universität plötzlich 3.800 und das wäre nochmal ein dramatischer Anstieg. Ja, und da sieht man wieder, am Osterwochenende haben auch nicht alle gezählt und nicht alle weitergeleitet und jetzt kommt's knüppeldicke rein, ne? An Statistik, an Zahlen.
Wobei man sagen muss, wir sind ja jetzt nicht wirklich überrascht und wir werden ja nicht überrollt. Es ist ja immerhin schon Covid-19, Entschuldigung, es ist ja immerhin schon Covid-19 und nicht erst Covid-1. Mit diesem Satz hat sich die Beraterin, eine der wichtigsten Beraterinnen von Donald Trump, ein bisschen blamiert gestern.
Nein, das hat sie wirklich gesagt?
Ja, sie hat wirklich gesagt, es ist ja immerhin schon Covid-19 und nicht Covid-1. Wir wissen ja schon in etwa, wie wir damit umzugehen haben. Also sie dachte wirklich, dass man so Covid-1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter gezählt hat und dass wir jetzt bei Covid-19 angekommen sind. Aber nein, was sie nicht weiß oder wusste, ist, dass die 19 einfach die Jahreszahl beschreibt. Covid 2019 zum ersten Mal aufgetaucht, deswegen Covid-19.
Die haben aber auch Experten da zusammengetrommelt. Es gibt ja mehrere Expertenräte in der US-Regierung und die auch alle nicht miteinander reden, sondern eher übereinander und gegeneinander. Und der neueste Expertenrat hatte keinen einzigen Virologen oder Experten für Pandemien mit drin, aber Ivanka Trump.
Es ist also, tatsächlich, guck an.
Ja, würde man sich kaputt lachen wollen, wenn es nicht so ernst wäre. Ja. Oder zum Beispiel jetzt ja auch diese Woche da sind wir schon mittendrin, was diese Woche passiert ist, seine größte Aktion ja im Moment, dass er sagt hier für diese Aktion, dass wir allen Menschen, die in Not sind, finanzielle Unterstützung zukommen lassen, also Schecks mit Geld, mit sozusagen ja wirklich dann barwertem Geld, aber auf den Schecks soll natürlich stehen, wem sie das zu verdanken haben, nämlich ihm, also nicht irgendwie der Regierung, dem Staat, der US-Nation, sondern Donald Trump. Und da muss überall auf jedem Scheck sein Name draufstehen. Und deswegen dauert es jetzt einfach noch ein paar Tage länger, bis die Menschen, die armen Menschen, die da geplagt sind, wirklich das Geld bekommen. Das ist, also es ist so ein...
Unfassbar. Ja. Unfassbar. Also das heißt, jeder Amerikaner bekommt, also nicht jeder, aber viele Amerikaner, ich glaube $1,200, ja, so an...
Ich glaube, sowas war es in dieser Art, sowas ja, also als Soforthilfe.
Mhm. Ja, unterschrieben von Daddy Trump. Ja,
wahrscheinlich will er es auch noch persönlich unterschreiben, bis sie dann in 3 Jahren erst ausgegeben werden. Das wohl nicht, aber es muss überall sein Name drauf sein.
Was ich auch toll finde, seine fantastische Frau, die ja immer so ein bisschen aussieht wie eine Roboterfrau. Die sieht ja wirklich aus, als würde sie von Außerirdischen auf diese Welt entsandt worden sein, um mal zu gucken, ob hier noch was zu holen ist oder nicht. Melania Trump heißt sie, ja. Ja, die immer so eiskalt so neben ihm steht, so mit diesen kalten Augen immer so guckt und immer so schick angezogen. Sie hat tatsächlich unsere First Lady angerufen in Berlin, die Frau von Frank-Walter Steinmeier, die nicht Steinmeier heißt, sondern, wie heißt sie denn? Elke? Heißt sie Elke? Wir wissen nicht mal, wie unsere First Lady ist. Wie bitte?
Büdenbender.
Büdenbender, ja. Elke Büdenbender, die Frau unseres Bundespräsidenten und quasi ein Telefonat von First Lady zu First Lady und Melania wollte einfach mal wissen, sie hat gesagt, ich rufe mir jetzt mal in Berlin an und frage mal nach, wie es da bei denen in Frankreich so aussieht im Moment.
Ja, genau so stelle ich mir das vor, wird das gelaufen sein.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Wie geht es Herrn Macron?
Ja, genau.
Es ist so schlimm. Aber Donald wollte jetzt übrigens dir auch Konkurrenz machen. Hast du das mitbekommen, dass er eine eigene Radiosendung machen wollte?
Nee,
hab ich nicht. Er hat tatsächlich irgendwie eine Ausschreibung, war schon gestartet, meine ich. Und zwar, dass er eine tägliche Radiosendung, täglich als US-Präsident, sich hinsetzt und Hörerfragen beantwortet. Ungefiltert, Leute können anrufen und er setzt hin und meinte, das würde die Menschheit wahrscheinlich auch beruhigen, wenn also der Präsident persönlich mit ihnen spricht. Und er wollte nicht nur eine Stunde pro Tag funken, sondern 2 Stunden. Die konnten ihm das auch erstmal alle nicht ausreden. Und jetzt wohl angeblich ist der einzige Grund, warum er es nicht gemacht hat, dass ihm dann einfiel, verdammt, dann mache ich ja hier meinen populistischen, rechtsgerichteten Radiosendern selbst Konkurrenz. Also sprich, er würde die Quote von einem der Talk-Radio-Giganten in den USA, Rush Limbaugh, die würde er torpedieren sozusagen. Und deswegen hat er es sein gelassen. Ansonsten wollte der sich wirklich 2 Stunden tagtäglich ins Radiostudio setzen.
Guck mal an. Ja. Aber das, bitte nicht falsch verstehen, das ist ja kein Donald Trump-Bashing. Nein, wir wollen ja heute Lockerungsübungen machen. Ja, wir wollen ja nicht böse sein und einfach locker durch die Lockerung jetzt durch dieses Interregnum, durch die Zeit zwischen den Zeiten schweben, Micha. Und ich muss mal ein riesengroßes Dankeschön an deine Mutti sagen, an unsere Podcast,
ich weiß, was jetzt kommt.
Unsere Podcast-Hörerin, quasi, also nicht Patient Number One, sondern Listener Number One, sozusagen. Sie war die erste, die uns gehört hat und hat quasi diesen Podcast dann über sich viral weitergetragen in die ganze Welt hinaus.
Im Prinzip ja. Sie hört ja seit 1996 zu und hat dann nach 20 Jahren, länger gesagt, so, ich glaube, jetzt seid ihr soweit, jetzt könnt ihr es mal auf die Menschheit loslassen.
Also man sagt, glaube ich, nicht Patient One, sondern Patient Zero. So heißt das. Ja, Patient Zero.
Patient Zero ist, glaube ich, ja der allererste.
Der allererste, genau.
In Italien haben sie aber immer von der Nummer 1 geredet.
Von der 1, richtig, genau. Und allerdings bei der spanischen Grippe, wir hatten beim vorletzten Podcast, meine ich, glaube ich, oder beim vorvorletzten Podcast über die spanische Grippe gesprochen, wo ja 50 bis 100 Millionen Menschen vor ziemlich genau 100 Jahren gestorben sind. Und dort sprach man immer von Patient Zero. Da weiß man ganz genau, dieser Farmer, dieser junge Mann, in Kansas, glaube ich, war es, in den USA, der sich dieses Virus eingefangen hat von irgendeinem Tier, von irgendeiner Gans oder was auch immer, was er da auf seiner Farm gehalten hat und hat das dann wegen des Ersten Weltkriegs, der wurde dann eingezogen etc., hat es dann eben verbreitet. Und da weiß man wohl heute relativ genau, das war Patient Zero. Aber zurück zu deiner Mama. Sie ist ja keine Patientin, um Gottes Willen, sondern sie, obwohl, ja gut, wenn sie unseren Podcast hört, gewissermaßen.
Kann man sich Sorgen machen.
Ja. Muss man sich Sorgen machen. Nee, und sie hat mir einen schönen Tipp gegeben. Wir sind ja bemüht, euch das Leben ein bisschen zu verschönern. Das ist ja der Sinn des Ganzen hier. Wir wollen ja nicht nur an die Nachwelt denken und an die, die in 10.000 Jahren diese Datei finden, sondern auch an heute. Und deswegen unsere schöne Rubrik, wir machen es uns zu Hause schön, Tipps. Und da hatten wir beim letzten Mal, hatte ich ein Hörbuch, also ein Buch, was man auch lesen kann, aber eben auch hören kann. Und ich hatte mich ein bisschen darüber beschwert, dass man in neuen Autos vergessen hat, die CD-Schlitze einzubauen.
Ja, da warst du sehr, sehr böse mit der Firma Audi letzte Woche.
Da war ich böse mit der Firma Audi, die natürlich ein topmodernes Multimedia-System verbaut haben. Ich glaube, bei Audi heißt es MMI. Mhm. MMI, ja, also Multimedia.
Intelligence, das fällt dir natürlich nicht ein. Meine Theorie war ja einfach, dass dieses System omnikompatibel mit allen Medien ist, nur nicht mit dir.
Ja. Und das hat sich als wahr herausgestellt, weil deine Mama hat dann gesagt, du Michael, der André soll doch mal nachgucken im Handschuhfach bei diesem Auto.
Das nicht, die hat das gesagt. Das läuft heutzutage natürlich per WhatsApp.
Also ach so, natürlich, ja.
Meine Mama hat jetzt auch seit einiger Zeit WhatsApp. Man hat sie dazu gezwungen, sprich mein Bruder und ich. Und dann kann man sich natürlich auch schnell mal Bilder hin und her schicken. Und dann schrieb sie irgendwann, der André soll mal gucken. Guck mal hier, ich hatte ein Foto vom Auto mitgeschickt. Mhm. Denn bei unserem Audi ist das Ganze im Handschuhfach. Ja. Ja. So, jetzt habe ich zuerst gedacht, oh Mama, der André hat ein hypermodernes Auto, der ist Radiostar. Der hat nicht so ein altes Auto wie ihr, das schon 3, 4, 5 Jahre alt ist. Der hat natürlich das modernste, tollste, dickste Auto. Und da gibt's einfach keine CD-Player mehr. Also ich war auch so ein bisschen auf dem Holzweg, hab dir das rübergeschickt.
Ja, richtig, genau.
So, und dann, Moment, jetzt muss ich mir meinen WhatsApp-Verlauf angucken. Da sind nämlich die Uhrzeiten noch mit drin.
Das sind die Uhrzeiten, ja, so, richtig. Und das war Ostern, oder? Das war, glaube ich, am Osterwochenende.
Das war am Osterwochenende und das war am Samstag. So, und ich habe dir noch geschrieben um 14.40 Uhr. Hahaha. Und das ist so, wie man das so schreibt, so blöd. Hahaha, das hier hat mir meine Mutter gerade geschickt. Habt ihr das rübergeleitet? So, und
du hast geschrieben Mutti, glaube ich. Hast du Mutter?
Nein,
du hast
ich Mutti. Habe meine Mutter geschrieben.
Da hast du wirklich meine Mutter
geschrieben? Meine Mutter.
Wenn sie das jetzt hört. Ja. Also meine Mutter. Na gut, okay, meine Mutter. Ja, also du hast geschrieben.
Wir haben da keine Geheimnisse.
Hahaha.
Hahaha, dann habe ich das rübergeleitet. Das war übrigens um 14.41 Uhr. Und dann, da kannst du mal sehen, wie unser Freundschaftslevel ist. 18.13 Uhr hast du geantwortet.
Ehrlich, so spät? Mhm. Ich schwöre, als ich das gelesen, dann habe ich es zu spät aufgemacht, weiß ich nicht.
18.13 Uhr, oh mein Gott, das wäre so peinlich. Ich schaue gleich mal nach.
Richtig, 18.13 Uhr habe ich die Nachricht, also dann gelesen. So, und wann kommt meine Antwort dann?
18.15 Uhr.
18:15, 2 Minuten später. Ich bin sofort raus ins Auto, dass ich seit anderthalb Jahren fahre. Ich bin also seit anderthalb Jahren stolzer Besitzer dieses Audi. Hab gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hab in dieses Handschuhfach geguckt. Und tatsächlich, dort ist ein CD-Player verbaut und auch SD-Karten und was weiß ich alles
noch. Hast du da noch nie reingeschaut? Oder hast du gedacht, das ist ein Aktenschredder?
Natürlich,
oder?
Aber ich gucke halt rein wegen der Handschuhe ins Handschuhfach.
Du dachtest, das wäre der Handschuhtrockner oder Falter.
Ich habe das wirklich nicht, nach anderthalb Jahren, das muss man sich mal vorstellen, habe ich das noch nicht registriert und bin deswegen deiner Mama heute sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt endlich im Auto auch wieder Hörbücher hören kann, also die man so auf CDs halt bekommt. Ja, kriegen wir ja ganz viel hier ins Radio geliefert, auch mal jetzt von irgendwelchen Hörbuchverlagen, die eben wirklich noch die klassische CD verschicken. Und ja, bin ich sehr dankbar und schäme mich in Grund und Boden und möchte mich natürlich entschuldigen bei Herrn Stadler. Ach nee, Herr Stadler hat ja mit Audi schon lange nichts mehr zu tun. Ist der auf freiem Fuß eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Das ist der Konzernchef heute von Automobilindustrie immer so eine Frage. Ist der wirklich noch draußen? Ist
der Vorstandschef von Audi noch auf freiem Fuß? Ich weiß nicht, zwischendurch war es ja mal nicht so. Also möchte mich da entschuldigen, natürlich gibt's im Audi noch CD-Schlitze. Aber nichtsdestotrotz bin ich ob dieses Vorfalls doch wieder zum klassischen Lesen zurückgekehrt. In der letzten Woche gerade über das lange Osterwochenende, das ja wettermäßig sehr schön war. Das war ja, wir kamen ja alle nicht raus. Ich glaube, der häufigste Satz, den man so über Ostern gehört hat, war, ein besonderes Osterfest.
Ja.
Ja, so ein besonderes Ostern. Und man hat also lange irgendwo auf irgendwelchen Liegen rumgelegen, draußen im besten Fall, im Balkon oder im Garten. Und ich habe viel gelesen. Ich habe gelesen und jetzt sind wir schon beim ersten, wir machen es uns zu Hause schön, Tipp. Ein tolles Buch von Paul Auster, 4321. Ja, da wollen wir gleich zum Mehrwert kommen?
Ja, zum Podcast. Gerne. Mehrwert gehört immer
nicht rein. Immer nur dieses blöde Geschwafel, sondern wirklich Mehrwert. Und tatsächlich, die meisten Reaktionen, die wir so auf unseren kleinen Podcast bekommen, ist entweder, dass deine Mama sagt, er soll mal ins Handschuhfach gucken, oder aber auch, dass Menschen nochmal nachfragen, wie war das mit dem Buch, wie war das mit dem Film, den ihr da vorgestellt habt und so weiter und so fort.
Müssen wir deutlicher reden, ja?
Deutlicher reden, richtig. Das scheint wirklich anzukommen. Also, wie gesagt, Paul Auster, das ist ein amerikanischer Autor, mittlerweile so um die 70, und hat ein tolles Buch geschrieben, 4321, ein, muss man sagen, gigantisches Erzählwerk. Ich bin ja so ein Kindle-Leser.
Ja. Ja.
Und normalerweise habe ich, ja, das 3-4 Tage habe ich eigentlich ein Buch in der Regel durch. Ja, wenn es jetzt interessant ist oder so, 3-4 Tage. Dort bin ich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht bei 60-70%. Ja, als Kindle-Leser, wenn man das so liest, hat man ja keine Seitenzahlen mehr. Ja, ich habe dann wirklich nachgeguckt, wie viele Seiten das in Buchseiten sind. Das sind also echt über 1000 Seiten, ein gigantisches Erzählwerk. Und ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz durch, kann den Wälzer aber trotzdem schon mal wärmstens empfehlen. Es geht um eine einzige Person, aber in 4 verschiedenen Versionen seines Lebens. Mhm. Beschränkt allerdings auf Kindheit und Pubertät und dann so das erste Erwachsenwerden, das erste Erwachsensein. Ein junger Typ im New York der 60er Jahre. In dem einen Leben sind seine Eltern reich, in dem anderen sind sie arm, in einem Leben stirbt sein Vater auf dramatische Weise, wieder im anderen Leben trennen sich die Eltern und so weiter. Also das ist total spannend, welche Rolle der Zufall im Leben eines Menschen spielt, ja, und wie unterschiedlich sich dann so die inneren Anlagen durch eben diese äußeren Einflüsse entwickeln. Und weil es ja immer um denselben Typen geht, der heißt übrigens Ferguson, wird das total anschaulich. Ja, es ist immer so derselbe Typ, der auch so prinzipiell dieselben Backen hat, aber sich eben unterschiedlich entwickelt. Und eben immer wieder so das Thema Pubertät, also auch Spätpubertät, die Entdeckung der Sexualität spielt eine ganz große Rolle. Dieser Paul Auster ist ein ganz sinnlicher Autor. Ja, und von dem stammt sinngemäß auch das Zitat, die mit Abstand schönsten Gegenden der Welt findet man auf dem Körper einer Frau. Ist das nicht ein toller Satz?
Ja. Meine Güte.
Also Paul Auster, wie gesagt, auch ein sehr sinnlicher Autor. In einer Version des Lebens von diesem Ferguson spielt aber auch Homosexualität zum Beispiel eine wichtige Rolle, wo er einfach nicht genau weiß, wo er eigentlich hingehört, was ihn aber dann schließlich davor bewahrt, für den Vietnamkrieg eingezogen zu werden. Und Stichwort Vietnamkrieg vielleicht noch ganz kurz, also wer so ein bisschen geschichtsinteressiert ist, der kommt bei diesem Buch auch auf seine Kosten, so die 60er Jahre in den USA, das ist ja eine ganz spannende Zeit, Rassentrennung, Massenproteste, Attentat auf Kennedy, Kalter Krieg, Vietnamkrieg eben, und vor diesem Hintergrund spielt das alles. Aber es macht einfach großen, großen Spaß, dieses Buch zu lesen, weil es einfach gut geschrieben ist. So flüssig und fluffig, also man kann da wirklich schön, sind wir wieder beim Thema Lockerungsübung, man kann so wirklich sich locker machen mit diesem Buch, intelligent geschrieben, allerdings eben nochmal, es ist ein Riesenteil, ein Riesenwälzer, über 1000 Seiten, aber macht einfach Spaß. Paul Auster, meine Empfehlung, also wirklich wärmstens meine Empfehlung, 4321.
Aber das heißt jetzt, also es ist sozusagen immer die gleiche Phase seines Lebens
immer in
unterschiedlichen
Phase.
Varianten.
In unterschiedlichen Varianten, also die Zeit bleibt immer die gleiche, ja, 60er Jahre USA und einfach immer dieser Typ, der, ja, es geht dann immer so mit 8-9 Jahren los und schreibt so die Phase, bis er so 18-19 ist.
Ah ja, okay.
Und aber eben in unterschiedlichen Lebenskonstellationen.
Ja, ich finde das normalerweise total immer spannend. So als Konzept von Büchern und Filmen immer so schwierig, wenn das so, du hast eine Geschichte und plötzlich heißt dann so, nee, wir fangen nochmal von vorne an und jetzt ist es mal mit anderen Voraussetzungen. So,
das ist das, genau.
Ist das Murmeltier zu weit.
Richtig, das ist das Tolle an diesem Buch, also weil es ja wirklich so fluffig geschrieben ist, weil der einfach toll erzählt. Du hast so das Gefühl, das ist so ein älterer Typ, der aber wirklich total locker drauf ist und der erzählt dir einfach eine spannende Geschichte und du möchtest dem einfach stundenlang zuhören und dann dämmert man so ein bisschen weg beim Lösen, weil sich das einfach so wegliest und plötzlich, zack, kommt dann wieder die nächste Version und du musst dann wieder anfangen zu überlegen und nachdenken, stopp mal, wie war das in einer anderen Version? Und jetzt, also das ist so wie der Lehrer so. Und jetzt Klassenheft auf und wir schreiben mal eine Kurzkontrolle. Aha. Zu dem, was wir gerade gehört haben. Also finde ich sehr schön. Kann ich echt wärmstens empfehlen.
Spannend, weil ich hatte jetzt vor ein paar Tagen den Film, der bei Netflix mir angezeigt wurde als Top 4 in Deutschland, wird zurzeit gerade am meisten geguckt, wurde er mir angezeigt. Deswegen haben wir gedacht, okay, schauen wir mal rein. Der Trailer war auch ganz witzig und der Film selbst auch super lustig. Love, Wedding, Repeat. Eine Hochzeit in Italien. Der Bruder der Braut ist so ein bisschen der Hauptdarsteller und weil plötzlich taucht dann noch der Ex-Lover der Braut auf und der muss irgendwie entsorgt werden, damit er nicht die ganze Hochzeit platzen lässt. Deswegen soll der ein ganz schweres Schlafmittel bekommen und plötzlich geht das Schlafmittel aber natürlich, wie es in solchen Filmen sein muss, geht nicht in den Ex-Lover, sondern woanders hin und dann taumelt dann der beste Freund dadurch die Gegend und so weiter und so fort. So, und alles total lustig, wirklich ein witziger Film, so nette Oster-Sonntag-Nachmittag-Unterhaltung. Und plötzlich so nach der Hälfte des Films sagt die Stimme einer älteren Dame aus dem Off, die man schon ganz am Anfang mal gehört hatte, als sie so ein bisschen in den Film einführte, dann sagt die plötzlich, erinnern Sie sich, dass ich sagte, alles kann hängt manchmal von kleinen Zufällen ab und jetzt gucken wir mal, was wäre denn passiert, wenn das Schlafmittel woanders gelandet wäre. Okay. Und plötzlich, weißt du, du hast so eine Dreiviertelstunde diesen Film geschaut. Ich wusste das nicht, dass es auch so was Episodenmäßiges ist, ja, sozusagen. Ja. So, und plötzlich gibt's dann 3-4 verschiedene Varianten, je nachdem, wer dir das Schlafmittel bekommt. Und das war echt so, also da in dem Fall war das so nicht mein Ding. Deswegen bin ich immer so kritisch, wenn so diese, ach, könnte ja auch anders sein, Filme sind. Also,
aber das kommt ja an das Buch ein bisschen ran. Ist ja ähnlich angedacht.
Ja, von dieser Grundidee her. Aber in dem Fall, also mein Ding war es nicht. Aber wenn das in dem Buch anders gelöst oder auch man das von vornherein weiß und man so drin gehalten wird, okay, spannend, kann gut sein.
Okay, aber schon 2 Tipps. Also Paul Auster, 4321.
Ja, mein Gegentipp. Also Love, Wedding, Repeat, weiß ich nicht, wer so das mag. Die erste Hälfte ist super.
Okay, ich habe ja Netflix nicht. Ich habe also ich bin jetzt so noch der klassische Amazon Prime Gucker, Amazon Prime. Und da habe ich auch einen tollen Film gefunden. Das war als das Wetter schlechter wurde über Ostern. Das war der Ostermontag.
Ja.
Das war ja so ein doofes Wetter. Da ist ja auf einmal kalt geworden. Ich gesagt, jetzt guckst du mal, was es da so Aktuelles gibt. Und ich habe allerdings einen tollen Film gefunden. Mein Gott, ich mache hier so einen auf Klassiker, aber der Film hat mich wirklich gefesselt. Die geliebten Schwestern. Hast du schon mal davon gehört, Die geliebten Schwestern? Das ist ein Film von Dominik Graf. Dominik Graf ist der Mann von Caroline Link, die mit, wie hieß es, Nirgendwo in Afrika, glaube ich. Ja, Nirgendwo in Afrika hat die Caroline Link einen Oscar gewonnen. Und der Mann von ihr, der Dominik Graf, hat diesen Film Die geliebten Schwestern gemacht. Und da geht es um Friedrich Schiller. Mhm. Schiller. Also das war nicht der mit dem Osterspaziergang. Das war der Kumpel von dem mit dem Osterspaziergang. Lernst du eigentlich auch immer über Ostern den Osterspaziergang nochmal? Guckst du da mal rein und sagst ja so?
Nee, ich kann also erst das eine Bein, dann das andere Bein vorsetzen. Und dieses mit dem Spazierengehen habe ich schon gelernt und eigentlich nicht mehr vergessen seitdem.
Also, Die geliebten Schwestern. Wie gesagt, Friedrich Schiller in Weimar, Ende 18. Jahrhundert und ist verliebt in 2 Frauen. Und diese beiden Frauen, die sind auch verliebt in Schiller. Also er in sie und sie in ihn und das sind Schwestern. Und die eine Schwester, die ist schon verheiratet, aber unglücklich verheiratet und die andere würde aber gern den Schiller heiraten. Mhm. So. Und die beiden Schwestern haben aber überhaupt kein Problem damit, sich den Schiller erstmal zu teilen, so als Mann. Ja. Und der Schiller hat ehrlich gesagt auch kein Problem damit, dass mit beiden Schwestern was läuft. Ja. Bei der einen, die schon verheiratet ist, ich verwechsel jetzt, ich habe jetzt den Namen, die eine heißt Charlotte, die andere Caroline. Also bei der, die schon verheiratet ist, da sieht er so seine Leidenschaften erfüllt, ja, so das Wilde, das Körperliche, aber auch das Künstlerische, weil die ist nämlich auch Schriftstellerin. Und bei der anderen Schwester, das ist dann eher so das Zarte, das Stille, das Reine, was ihn so reizt, ja. Und die denken dann wirklich eine Zeit lang, und das ist historisch auch nahezu belegt, also nicht hundertprozentig, aber es gibt wohl Indizien, die tatsächlich darauf hindeuten, dass es auch so war. Die denken dann wirklich eine Zeit lang über eine Beziehung zu dritt nach, also richtig so eine, wie sagt man, eine Ménage
à trois.
À trois, genau. Oui. Eine Ménage à trois. Aber soweit kommt es dann am Ende doch nicht. Heiratet dann die unverheiratete Schwester und die bekommen dann auch Kinder, aber der Schiller hat ja dann nicht mehr wirklich Zeit, das alles richtig zu genießen. Ja, wir wissen ja, ist ja dann schon bald sehr, sehr krank und stirbt ja dann auch schon mit 45 Jahren. Aber ein toller Film, also wer so ein bisschen auf Geschichte steht und so ein bisschen, ja, so Weimar, klassische Weimar, der wird diesen Film mögen und auch sehr intelligent gemacht und ein rauschendes Farbenfest, wie man so schön sagt. Wenn ich jetzt Filmkritiker wäre, würde ich sagen, ein rauschendes, bildgewaltiges Gemälde dieser Zeit.
Ein Sittengemälde.
Gemälde.
Aber der Film ist jetzt auch schon ein bisschen älter wieder, ne, oder?
Bitte?
Den Film gibt's auch schon
seit ein paar Jahren. Der ist von 2014. Ich habe nachgeguckt, 2014.
Ah, okay.
Mhm. Ist der Film. Und auch ein Wälzer. Also ähnlich wie mein kleiner Buchtipp. Der geht auch 2,5 Stunden, glaube ich, fast 3 Stunden. Also ganz schönes Teil. Aber wirklich sehr unterhaltsam. Also dritter Tipp, Entschuldigung, in unserer kleinen Rubrik. Wir machen es uns zu Hause schön. Die geliebten Schwestern von Dominik Graf. Mit der, wie heißt sie, Herzsprung? Hanna Herzsprung heißt sie?
Hanna Herzsprung gibt es, ja.
Hanna Herzsprung spielt damit, ja. Zum Beispiel. Ja, toll. Kann ich echt empfehlen. Schön. So, jetzt haben wir aber Mehrwert abgearbeitet. Hast du noch irgendwas? Ein Buch oder irgendwas?
Ja, ich hatte auch überlegt, was ich in den letzten Tagen eigentlich geguckt habe. Ich hätte noch, via Love Wedding Repeat war eben nicht so ganz meins. Was auch nicht meins war, war Hacked mit Pierce Brosnan. Also hier, Mr. Bond, Pierce Brosnan. Hast du den gesehen? Hacked, nee. Kein Leben ist sicher. Handelt davon, er ist Chef einer großen Firma, die an die Börse gehen will. Und sie haben so irgendwie so ein kleines Softwareproblem, aber haben einen neuen Mitarbeiter in der Firma, der sich darum kümmert und das alles super löst. Und deshalb lädt er den zu sich nach Hause ein, weil zu Hause, wie das in vielen deutschen Familien ja auch so ist, das WLAN klemmt und die Tochter die ganze Zeit rumningelt. Und das muss mal gelöst werden. Und dieser junge Typ kann das alles perfekt, danach läuft alles und das Haus ist auch super ausgestattet. In jedem Zimmer gibt es so ein Terminal an der Wand, so ein Touchscreen und so weiter und so fort. Ja, aber der Typ entpuppt sich dann als Psychopath und kontrolliert dann das ganze Haus und auch die Firma und der Börsengang geht schief, die Firma steht vor der Pleite und der drangsaliert dann schließlich auch Mutter und Tochter. Und da ist das so, das ist zwar alles spannend gemacht, das kann man sich auch, den Film kann man sich durchaus mal angucken, nur das sind immer so Dinger, wo ich mir dann überlege, also wenn dein Haus komplett gehackt ist und du weißt, dass der Typ auch bei dir zu Hause schon war. Wo fährst du dann hin? Bringst du dann deine Frau und deine Tochter vielleicht in ein Hotel oder in deine Ferienwohnung oder gehst zum Freund oder sonst wohin? Nein, du fährst natürlich nach Hause, wo dann der Psychopath auf dich wartet. Also das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank, der war bei Amazon im Angebot, das Film für 99 Cent, das kann ich verkraften, aber wäre er teurer gewesen, hätte ich mich wahnsinnig geärgert. Nee, aber ich habe dann jetzt überlegt, Mensch, was kann man denn noch empfehlen? Und ein Film, der, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, den ich damals aber total schön fand und jetzt gerade auch für diese Zeiten, vielleicht auch mit Kindern oder so. Es war nicht der richtige Kinderfilm eigentlich, aber ich glaube, die haben da auch kein Problem mit. Und zwar Saving Mr. Banks. Das handelt von der Geschichte von Mary Poppins. Also einem der größten, bekanntesten Walt Disney-Filme aller Zeiten. Und die Geschichte dahinter ist, dass das Buch Mary Poppins geschrieben wurde von einer Britin namens P.L. Travers. Die wird in dem Film gespielt von Emma Thompson. Und Walt Disney, gespielt von Tom Hanks, der versucht seit 1940 die Filmrechte zu bekommen.
Richtig.
An Mary Poppins, genau.
Ja, und ich erinnere mich an die Trailer. Musst du 2, 3, 4 Jahre alt sein?
Ja, so ungefähr. Vor 3, 4 Jahren, glaube ich, war der im Kino. Und Walt Disney hat ja nun wirklich zu der Zeit, war sehr erfolgreich, hatte auch schon dann Disney World irgendwann am Laufen, also sein Freizeitpark, hat Millionen auch verdient und versuchte immer diese Filmrechte zu bekommen. Und die Emma Thompson, also die P.L. Travers, die will die einfach nicht rausrücken. Bis dann schließlich eines Tages sie so ein bisschen Geldprobleme hat und ihr Agent sagt, du hör mal, du bist wahnsinnig, dass du hier bald verhungerst, verkauf endlich mal Mary Poppins. Walt Disney ist ja seit 20 Jahren, läuft er da hinterher und will diesen Film machen. Und sie hat unglaublich Angst, dass das Buch entzaubert werden könnte. Also, dass dieser Film dem Buch nicht gerecht wird. Und sie ist ganz widerwillig in die USA gefahren und Walt Disney empfängt sie mit allem Prunk und führt sie durch Disneyland, fährt mit dem Privatauto durch Disneyland und alle sind total begeistert und die Einzige, die nicht begeistert ist, sie, weil sie ist so total kniespelig. Und dann besteht sie auch darauf, dass in den Verhandlungen, um überhaupt zu überlegen, ob sie die Filmrechte abgibt, dass immer Tonbänder mitlaufen, dass alles aufgezeichnet wird, damit sie nicht übers Ohr gehauen wird. Und diese Tonbänder, die gibt es tatsächlich bis heute und darauf hat man den Film so ein bisschen aufgebaut, dass sie nämlich an jeder Kleinigkeit rumfeilt und nichts beigeben will, dass das jetzt einfach mal der Film ein bisschen mehr Freiheiten hat oder so. Und das mit diesem Gesinge in dem Film gefällt ihr nicht und dass da gezeichnete Figuren drin sind und das ist alles ganz furchtbar für sie. Und schließlich und endlich, sie wird so ein bisschen...
Ja, nicht spoilern.
Nee, so aber so ganz kurz, der Chauffeur von Walt Disney spielt eine wichtige Rolle, der sie so ein bisschen verzaubern kann und so weiter. Und man weiß hinterher, irgendwann gibt es ja diesen Film, aber der Weg dahin, wie gesagt, ist total schwierig und die Frau, und das ist eben durch die Tonbänder auch belegt, die wollte das nicht. Und der Hintergrund, deswegen kommt der Name Saving Mr. Banks zusammen. Mr. Banks ist ja der Chauffeur. Vater der Kinder. In dem Film, also die Mary Poppins da betreut werden als Nanny. Und Mr. Banks arbeitet ja bei der Bank, wo er rausfliegt und so sehr penibel und sehr spießig ist. Ja. Und sie hat diesen Mr. Banks so ein bisschen nach dem Vorbild ihres Vaters geschrieben. Und deswegen wollte sie partout nicht, dass der so als ganz spießig blöd dasteht, sondern sie wollte immer, dass irgendwo rauskommt, dass Mr. Banks ein Guter ist. Und deswegen eben der Filmtitel Saving Mr. Banks, weil das war ihr Hauptanliegen, dass eben Mr. Banks nicht da verhonepiepelt wird in dem Film. Okay. Und deswegen hat die da 20 Jahre lang wirklich die Filmrechte zurückgehalten. Aber ein wirklich sehr, sehr schöner Film, kann man sich angucken.
Also unser Filmtipp fürs schöner Zuhause bleiben, Saving Mr. Banks. Ja. Spielt da Liam Hemsworth mit? Nee,
nicht. Ich glaube nein.
Liam Hemsworth.
Aufgefallen.
Das ist so ein Schönling, ne? Das ist so einer dieser Hollywood-Schönlinge dieser Zeit, so um die 30, 1,90 groß, Traumfigur. Und hast du gewusst, dass Liam Hemsworth, was der Bruder von Chris Hemsworth ist, von Peter zum Sexiest Vegetarian Man Alive gekürt wurde?
Sowas gibt es auch, ja.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Und dieser Liam Hemsworth, also wie dieser Titel, diese Ehrung schon vermuten lässt, ist also strenger Vegetarier und hat jetzt in einem Interview gesagt, also dieses Jahr 2020 ist das katastrophalste Jahr für ihn ever und also was für den größten Teil der Menschheit gilt für ihn insbesondere, also seine Villa in Malibu ist abgebrannt letzten Winter, als dort diese schlimmen Waldbrände gewütet hatten in Kalifornien, dann irgendwie die Trennung von Miley Cyrus, ja, das war ja so eine On-Off-Beziehung, ständig hin und her, dann doch Heirat und jetzt doch endgültige Trennung, und hast du nicht gesehen. Und jetzt hat dieser Mann, Liam Hemsworth, doch tatsächlich jahrelang jeden Morgen einen Smoothie getrunken, in den er 5 Hände voll Spinat getan hat. 5 Hände voll Spinat.
Moment, ich muss übersetzen. In Westdeutschland, wir haben früher mal Spinat gesagt.
Spinat.
Ja, nur dass jetzt nicht hier Missverständnisse auftreten. Ja, und sagen, was war nochmal der Buchtipp, wie hieß der Spinat?
Spinat. Mir fiel das gerade ein, weil du Disney sagst. Ich weiß gar nicht, ob Popeye auch von Disney ist. Ja, Popeye.
Das weiß ich auch nicht.
Popeye, der hat auch ein paar Spinat gegessen, ja. Und Muskeln gekriegt. Liam Hemsworth hat auch daran geglaubt. Und weißt du, was passiert ist? Der hat sich so gesund ernährt, so übermäßig vegetarisch ernährt, dass er riesengroße Nierensteine davon bekommen hat. Und jetzt, also nein, das ist eigentlich nicht lustig. Fürchterlich, er sagt, fürchterliche Schmerzen, die man sich nicht vorstellen, die man nicht beschreiben kann, und musste notoperiert werden. Und ja, sagt jetzt einfach so ein bescheidenes Jahr für ihn. Und es ist aber jetzt nicht bekannt, ob er seine Ernährung umstellt. Das ist jetzt die große Frage. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Zu viel gesund ist eben auch nicht gut. Deswegen locker durch die Krise, ja, Lockerungsübungen, immer schön von allem ein bisschen. Dann kommt man am besten durch.
Auch das gilt ja auch für diese Osternester, wo ganz viel Schokolade drin ist. Von jeder Schokolade immer ein bisschen.
Richtig. Apropos Ostern, auch diese Meldung hat uns in dieser Woche sehr gefreut. Der Bestand an Feldhasen in Deutschland ist stabil.
Gott sei Dank.
Ja, und zwar, falls es deine Mama jetzt interessiert, 12 Feldhasen pro Quadratkilometer. Das ist in etwa der Wert, den wir auch im letzten Jahr hatten. Und gezählt wird das tatsächlich von den Jägern. Also sitzen Jäger irgendwo in Waldstücken oder auf irgendwelchen Feldabschnitten und dann teilen die sich das ein, ganz genau so Quadrate, und das wird dann ausgeleuchtet abends und nachts, und dann zählen die dort wirklich die Hasen, und diese Daten werden dann zusammengetragen und dann ein statistisches Mittel gemacht, 12 Feldhasen pro Quadratkilometer. Das heißt, dem Hasen geht's gut, und es ist jetzt auch die Zeit, Frühlingszeit, Micha, du als Meteorologe, du wirst es wissen, die quasi als Feldhase fängst du jetzt natürlich an, dich zu reproduzieren. Nicht nur als Feldhase.
Früher, als ich noch Feldhase war, ja.
Früher, als du Feldhase warst, ja. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht das Fell verbrennt, Micha, weil ich habe von dir heute Morgen im Wetterbericht gelernt, dass die Sonneneinstrahlung gerade besonders intensiv ist.
Ja, tatsächlich. Also einerseits unterschätzen viele ja gerne im April die Sonneneinstrahlung, weil das ist ja so früh im Jahr und es ist noch nicht so warm meistens, und dann legt man sich mal lange stundenlang in die Sonne, und das auf die blasse Winterhaut, die wir alle haben. Aber darf man nicht vergessen, wir haben das Maximum der Strahlung von der Intensität, von der Steilheit der Sonne am Himmel her, haben wir ja so am 20. 21. Juni, und deswegen wird von Tag zu Tag mehr. Aber dieses Jahr besonders scharf ist die UV-Strahlung. Wir haben es tatsächlich gemessen. Es gibt ja UV-Messgeräte, da kannst du genau sehen, welche Strahlung hat es und wie an welchem Tag gegeben. Und die Werte sind für jetzt diesen Zeitraum Mitte April schon sehr, sehr hoch. Und wir haben es verglichen auch mit gleichen Wetterlagen im vergangenen Jahr, also sprich, wo die Luft sehr trocken ist, wo wenig Wolken am Himmel sind, die Luftmasse insgesamt sehr klar ist, viel Licht durchgeht. Und trotzdem ist es dieses Jahr dann noch so 10, teilweise 20% mehr Strahlung, also intensivere Strahlung, vor allem gerade zur Mittagszeit, wenn die Sonne besonders steil steht. Und das liegt höchstwahrscheinlich tatsächlich am Coronavirus, also an der Pandemie, dass ja die Industrie brach liegt, dass der Verkehr ruhiger ist als sonst, weniger Autos auf den Straßen, weniger Züge und eben auch teilweise weniger oder vor allem auch weniger Flugzeuge, die natürlich Kondensstreifen über den Himmel ziehen. Und das sind ja auch Wasserwolken, die bremsen auch die Strahlung mit aus. Das wird auch einen Effekt haben, aber vor allem eben auch die Schadstoffe in der Luft. Und deswegen ist die UV-Strahlung jetzt, also von der Intensität, jetzt eigentlich schon so wie im Sommer. Also muss man besonders vorsichtig sein.
Guck mal an. Und deswegen werden die Feldhasen so wuschig und vermehren sich.
12 pro Quadratmeter hast du gesagt.
12 pro Quadratkilometer. Quadratkilometer.
Kannst du das für meine Mama kurz mal umrechnen? Wie viele Feldhasen ist das pro Römertopf?
Das kriege ich jetzt nicht hin, Micha. Aber im Zweifel einfach im Handschuhfach nachgucken.
Hast du auch immer da
Eindruck, ist bestimmt bei der Mama im Auto was im Handschuhfach verbaut.
Ich glaube, in diesem Handschuhfach ist alles.
Also wir müssen uns noch ein bisschen an der Flora und Fauna festhalten in diesem Podcast, Micha. Weil, bleiben wir mal bei den Tieren, die Blaumeise ist bedroht. Da gibt's auch irgendein Virus gerade aktuell. Der Nabu hat wohl schon irgendwie ganz viele furchtbar verendete Blaumeisen gefunden, weil die sich auch irgendwas einfangen gerade. Also irgendwas haben die sich eingefangen. Also die Blaumeise ist gefährdet. Blau ist auch ein schönes Stichwort. Es ist relativ trocken. Draußen jetzt wieder, die befürchten jetzt schon die nächste Borkenkäferplage und Waldbrandgefahren, hast du nicht gesehen. Die einzigen, die nicht trocken sind, sind die Deutschen. Die saufen nämlich jetzt in der Corona-Krise viel mehr, als das normalerweise der Fall ist um diese Jahreszeit. Ja, das heißt, die haben jetzt mal auch so Online-Shops und so weiter verglichen. Es wird viel mehr Alkohol bestellt als in normalen Zeiten.
Also vielleicht bin ich repräsentativ. Also ich habe manchmal das Gefühl, für solche Sachen bin ich repräsentativ. Die bräuchten einfach nur mich fragen. Ja. Und ich habe das Gefühl, auch bei mir ist es mehr geworden.
Ich habe das Gefühl, ich bin eine Blaumeise.
Das könnte auch sein. Aber vielleicht hätten Sie mich als Feldhase fragen sollen, wie viel ich trinke.
Ja.
Und es ist tatsächlich, also ich mache oder wir machen so zu Hause eigentlich für uns alleine ganz selten mal einen Wein auf, Bier sowieso nicht. Und jetzt in letzter Zeit, wenn man ja sowieso nicht rausgehen kann, man kann keine Freunde treffen, man geht nicht in Kneipen und ähnliches, da ist es so ganz oft, dass wir dann sagen, heute machen wir es mal schön.
Okay, machen wir ein paar Lockerungsübungen. Ja. Lass uns mal die Blaumeise machen.
Lass uns mal locker machen, dann ertragen wir auch den Film hier mit der Wiederholung, mit The Love Repeat Wedding.
Ist egal, ob wir irgendwas verstehen oder nicht.
Ja, genau. Eben.
Ja, sehr schön. Es wird tatsächlich mehr getrunken. Wir wollten nochmal zurück zu den Tieren. Sehr dramatisch geht's gerade zu im Zoo Neumünster. Wir haben ja jetzt diese ganzen Lockerungen. Wir hatten heute Morgen diskutiert, also die ersten Lockerungen, die vorsichtigen Lockerungsübungen im Lockdown. Das heißt, aus der Ausgangsbeschränkung wird jetzt Kontaktbeschränkung zum Beispiel. Ja, solche Dinge. Die Baumärkte dürfen wieder flächendeckend öffnen. Es geht dann langsam mit der Schule wieder los. Also zumindest so mit den Prüfungen. Prüfungsklassen mit den Prüfungsjahrgängen. Was haben wir noch? So Autohäuser dürfen aufmachen, kleine Geschäfte. Wie ist das mit Zoos und Tierparks?
Soweit ich weiß, ja. Also es dürfen Konzerthäuser zum Beispiel nicht, weil da natürlich die Menschen sehr eng beieinander sind, oder Nachtclubs auf gar keinen Fall. Gaststätten auch noch nicht. Aber soweit ich weiß, Museen teilweise schon, wenn sie es dann eben gewährleisten können, dass nicht zu viele Leute drin sind. Und die Zoos gehören auch mit dazu.
Gehören auch dazu, Weil Neumünster zum Beispiel, der Tierpark in Neumünster, ist ja so in die Bredouille geraten durch die Corona-Krise. Die haben kein Geld mehr, keine Kohle. Geld alle wird wohl von irgendeinem Privatverein getragen, also wohl in dem Falle nicht irgendwie städtisch, kommunal oder was auch immer. Und die haben wirklich, und das ist irgendwie durchgestochen worden, wie man so schön sagt, ein Konzept erarbeitet, ein Notschlachtkonzept. Also die haben wirklich erarbeitet, welche Tiere schlachten wir zuerst, wenn das Futter aus ist, und sind dann so weit in dieser Liste vorangegangen, dass als letztes Tier dort der Eisbär steht. Der Eisbär ist dann tatsächlich der letzte auf der Liste. Aber es ist doch furchtbar, oder? Notschlachtungen, die jetzt schon tatsächlich ins Kalkül gezogen werden, weil keine Leute mehr kommen, weil die Kohle dort alles.
Ja, orientierte sich diese Liste so an der Nahrungskette, also dass der Eisbär zum Schluss dran ist? Also der kann.
Würde ja passen, die könnten ja auch einfach den Eisbär freilassen und durch den Zoo schicken. Ja.
Aber in Neumünster, ich weiß nicht, was gibt's da noch so an Fauna außer Friesen?
Außer Friesen, weiß nicht, ja, Friesen, keine Ahnung.
Ja. Schleswig-Holsteiner.
Ruhig-Holsteiner. Und dann noch sehr schön, was uns erreicht aus dem Zoo Krefeld. Die haben versucht, ihre Fangemeinde ein bisschen bei der Stange zu halten. zumindest jetzt bei Facebook zum Beispiel und auch bei Instagram. Die haben ein schönes Quiz auf den Weg gebracht, und zwar das Kackhaufen-Quiz.
Das ist toll, oder?
Das gefällt mir. Und das sind auch gewissermaßen Lockerungsübungen jetzt in der Krise. Sich einfach nicht so ernst nehmen. Die haben jeden Tag irgendwie das Foto von einem anderen Kackhaufen gepostet. Und die, sagt man noch User oder ist das veraltet, das Wort? Also die User konnten dann tippen oder konnten raten, was das für ein Tier ist. Also mussten den Haufen quasi dem Tier zuordnen.
Also ich kann so von meiner Hunderunde kann ich bestätigen, ich kann verschiedene Kackhaufen auch darauf zurückführen, ob es Pferd, Kuh oder Hund war und welcher Hund aus der Nachbarschaft.
Kannst du die Rassen unterscheiden? Also gut, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwer, eine Dogge und ein Dackel irgendwie jetzt vom Haufentyp her zu unterscheiden. Ja?
Das würde alles, wahrscheinlich was so dazwischen gehen. Ja. Bitte? Das würde wahrscheinlich auch gehen. Aber ich meine, beim eigenen Hund kann man ja alles unterscheiden. Also da weiß man, da sieht man ja wirklich dann, ob es ihm gut geht oder schlecht geht. So wie es ja auch Mütter bei den Kindern können.
Ja,
ich weiß also bei kleinen Kindern auch ganz oft, früher bei mir war es glaube ich auch so, dass ich dann gesagt habe, Mama, guck mal, ein Flugzeug. Mama, guck mal, das sieht jetzt heute aus wie ein Schiff. Also Kinder sind da nicht so verkrampft wie wir. Ja, deswegen diese ganze Geschichte mit dem Zoo, das ist einfach ein Stück Normalität wieder reinbringen.
Also ich hatte mal einen Hund, den habe ich ganz genau erkannt, der hat so gern Socken gefressen und also da hätte ich den Haufen, also tatsächlich unter 1000 Haufen hätte ich, also da hätte ich bei Wetten, dass damals gab's das noch, auftreten können, der hat die Socken dann natürlich immer wieder ausgekackt. Ja, immer schön, da hätte ich ganz genau sagen, hier gucken wir.
Der hat seine Wurst dann schön in der Socke verpackt, ja, genau, also so ungefähr, nicht im Naturdarm, sondern in Andres Socke.
Ja, so ungefähr.
Ach, wie schön.
Ja, also Kackhaufen-Quiz im Zoo Krefeld, aber vielleicht können die sich das ja jetzt auch sparen, wenn die Zoos und Tiergärten auch wieder öffnen können.
Ja. Ja, dann wird vielleicht auch nicht mehr so viel getrunken, dann können wir alle mal
durchziehen. Ja, genau.
Ich habe jetzt auch gedacht, ob es dem Alkohol geschuldet war, aber es kann nicht sein. Das Kind ist schon 11 Monate alt und zwar von Amy Schumer. Das ist Schauspielerin, Comedian aus den USA.
Ja, ja.
Die hat auch mehrere Filme schon gemacht und so weiter. Und die hat jetzt diese Woche kundgetan, dass sie ihren Sohn umbenennen müssen, weil der heißt Gene, also G-E-N-E, Gene mit Vornamen, der Kleine. Und sie hat dann aber als Zweitnamen noch von einem Freund, der Freund heißt David Attell, dem hat sie dann, um den sozusagen zu ehren, hat sie noch den Zweitnamen dazu genommen. Deswegen heißt der Attell mit Zweitnamen.
Was, wenn man hätte gedacht, der heißt Italian mit Zweitnamen. Ja? Gene Italian.
Hast du es gelesen schon oder war das jetzt spontan?
Nee, war jetzt schon. Gene Italian.
Ja, das Problem ist nämlich genau dieses, dass wenn du Gene und Attel hintereinander schnell sprichst im Englischen, dann ist es Genital.
Okay.
Und das ist dann genital.
Ei,
ist ja cool. So, und da haben sie dann festgestellt, das funktioniert nicht so gut, wir müssen da was dran tun, vor allem, weil sie auch noch der Familienname ist nicht Schumer, sondern Fischer. Und wenn du dann, also das im Englischen klingt so wie Fissur, also eine kleine Wunde oder ein Riss in der Haut. Oder im Englischen wird das auch benutzt für das Geschlechtsorgan der Frau. Und wenn dann Genital Fissure im Zusammenspiel ist das ein bisschen doof. Deswegen ist tatsächlich, sind sie jetzt hingegangen, mussten ihr Kind umbenennen, weil sie einfach, ich vermute mal, diesen Namen trägst du doch ein, da bist du doch betrunken, oder?
Ach, verrückt. Naja. Wer auch gerne einen trinkt, ist Boris Johnson, geht ihm besser?
Ach, trinkt er wieder?
Und ich habe mir überlegt, in Deutschland wäre das momentan gar nicht möglich gewesen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt die Ausgang. Nee, es ist immer noch nicht möglich. Du darfst ja immer noch nicht in deine Zweitwohnung. Also wenn du jetzt zum Beispiel an der Ostsee oder an der Nordsee irgendwo eine Zweitwohnung hast, in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo ein Ferienhaus oder Bungalow oder was auch immer, darfst du da ja immer noch nicht hin. Auch jetzt in diesem Interregnum, in der Zeit zwischen den Zeiten, wo es etwas lockerer zugeht, aber Bewegungsfreiheit ist ja immer noch eingeschränkt. Mhm. Und Boris Johnson liest man immer, der war auf der Intensivstation, das war ja auch eine der prägendsten Meldungen in der vergangenen Woche, Boris Johnson eingeliefert, Intensivstation, Corona und Fieber und was auch immer. Es geht ihm besser und er erholt sich jetzt auf seinem Landsitz. Boris Johnson erholt sich auf seinem Landsitz. Hier in Deutschland hätte er das gar nicht machen dürfen. Der Landsitz, davon gehe ich mal aus, ist ja sein Zweitwohnsitz, hätte er rein rechtlich momentan, wo ja all diese Corona-Verfügungen noch in Kraft sind hier bei uns, hätte er gar nicht auf seinen Landsitz gedurft.
Die Kriege
also Boris
auch nicht.
Johnson wäre in Deutschland vermutlich jämmerlich krepiert.
Ja. Die Queen hätten sie auch nicht aufs Schloss gelassen.
Nee.
Die hätte schön mal im Buckingham Palace, das ist die angemeldete Wohnung, hätte sie bleiben müssen und wäre nicht danach, weiß nicht, Windsor Castle ist jetzt, glaube ich, ne, irgendwo da außerhalb. Ja, stimmt, hast du recht.
Siehst du.
Aber wer auf jeden Fall auch vor die Tür gegangen ist in Großbritannien, ist Tom Moore. Der ist 99 Jahre alt.
Ach, das ist süß. Das ist, der Opi.
Der genau. Opi, der Opi, der was für einen guten Zweck getan hat, ne? Der, was ja viele, Jan Frodeno hat hier den Triathlon zu Hause absolviert, in der Gegenstromanlage, im Schwimmbecken und auf auf dem Trimmdichrad.
Sensationell und so im spanischen Exil.
Genau richtig. Ja. So, und Tom Moore, 99 Jahre, macht jetzt keinen Triathlon, aber der hat aufgerufen, Leute, spendet, unterstützt mich. Ich mache hier einen Walk für die gute Sache. Und der ist mit seinem Rollator durch den Garten. Und da ist jede Runde so ungefähr 25 Meter. Und der ist, ich glaube, 100 Runden gelaufen im eigenen Garten. Und die Leute haben ihn unterstützt und gespendet und alles.
Du musst dazu sagen, er wollte das für die netten Schwestern machen.
Richtig.
Also der ist ja so ganz spitz rein. Der hat jetzt nicht gesagt, fürs britische Gesundheitssystem und für die armen Corona-Opfer und ne, was ja immer so Allgemeinplätze sind, sondern der hat ja wohl, habe ich gelesen, so ganz niedlich gesagt, da, also zu dem kommen seit Jahren irgendwelche Schwestern, also offenbar so eine Art ambulante Pflege, ja, und kümmert sich so ein bisschen und hat gesagt, Mensch, ich möchte ihnen ein bisschen helfen, ich möchte ihn mal so ein bisschen unterstützen. Die sind seit Jahren so nett zu mir, die Schwestern, und die verdienen doch so wenig Geld. Und ich probiere das jetzt mal mit dem Rollator und mal gucken, vielleicht kommen ja 1.000 Pfund zusammen. 1.000 Pfund wäre so das Ziel, und dann würden sich die Schwestern, die hier seit Jahren jeden Tag zu mir kommen, total drüber freuen.
Ja, so. Und was sind's? Ja. 600.000 Menschen haben bis jetzt gespendet. Ich glaube, 10 Millionen Pfund sind schon zusammengekommen. Und jetzt wollen die sogar die letzten 10 Runden, die er dreht, mit dem Rollator, wollen sie live übertragen. Also ich finde es sehr schön, sehr süß.
Eine schöne Geschichte am Rande der Krise, obwohl den Briten ja gerade wirklich das Wasser bis zum Hals steht.
Ja, richtig. Ja, und alle meckern hier in Deutschland rum, dass die Lockerungen nicht weit genug gegangen sind. Und uns geht's im Verhältnis zu Großbritannien extrem gut noch.
Hm. Ja, wird sowieso schwer. Ich habe jetzt einen Freund, warte mal, was der Franz? Die wollten nach Irland, glaube ich, wollten die im Sommer. Wie ist das so generell? Also jetzt mit Urlaubsreisen jetzt schon, wir wollen ja jetzt ja auch mal so ein paar praktische Tipps geben, aber ich merke gerade, da sind wir nicht kompetent genug. Kann das überhaupt schon jemand jetzt sagen? Kann man da schon was empfehlen? Jetzt was buchen oder nicht buchen für den Sommer?
Tja, wenn stornierbar, ne? Also die Uschi von der Leyen hat ja schon gesagt, man kann niemandem empfehlen, irgendwas zu reservieren. Das wird natürlich die Reiseindustrie jetzt nicht freuen, dass sie das so sagt. Ja. Die versuchen da ja mit ihren Gutscheinen irgendwie klar zu kommen, um nicht alle Gelder direkt wieder raushauen zu müssen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe mir auch für dieses Jahr überhaupt gar nichts vorgenommen. Und ich denke mir dann auch, also wenn ich die Wahl habe, möchte ich, glaube ich, nicht in Frankreich, Spanien oder sonst wo im Krankenhaus im Zweifelsfall landen, sondern dann bleibe ich doch lieber hier zu Hause.
Bleiben wir lieber hier und halten uns an Paul Auster, ja, den wir eingangs besprochen haben, mit seinem schönen Zitat: Die schönsten Gegenden der Welt befinden sich auf dem Körper einer Frau. Seht ihr, muss man gar nicht so weit
verreisen. Das ist auch ein Reiseziel, ja. Das ist
ein schönes Reiseziel. Micha, vielleicht abschließend noch, ich habe gelesen, Zahnärzte bekommen wohl pauschal, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 30% ihres Verdienstausfalls, den sie übers ganze Jahr 2020 geltend machen, kriegen die 30% pauschal zurückerstattet.
Ah.
Weil es bei den Zahnärzten gerade ganz schlecht auch läuft, natürlich, wie bei vielen anderen auch. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, okay, wer sagt das jetzt zum Beispiel zum freiberuflichen Musiker jetzt zum Beispiel oder so, ja, der jetzt normalerweise irgendwo auftritt, Sänger ist oder keine Ahnung, was auch immer. Kriegt der dann am Jahresende pauschal 30% von dem zurück, was ihm da entgangen ist? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Zahnärzte haben es gerade auch nicht so leicht, aber in dir einen guten Patienten. Du hast gesagt, du wolltest heute zum Zahnarzt, was ist raus geworden?
Ja, das ist interessant. Ich hatte auch gedacht, die haben im Moment gar nichts zu tun, weil ich wollte es auch raushören und habe gedacht, oh, besser mal nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, im Moment ist das Virus ja noch nicht so stark verbreitet. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko steigt ja eher mehr an im Laufe des Jahres. Also gehen wir lieber jetzt. Mhm. Und ich habe tatsächlich heute angerufen und dachte, das ist alles gar kein Problem. Sie hätten tatsächlich heute Nachmittag, jetzt, wo wir hier gerade miteinander sprechen, hätten sie einen Termin frei gehabt. Da konnte ich nicht wegen dir.
Oh, ehrlich? Ja. Hast du wegen mir abgesagt?
Deswegen habe ich gesagt, nee, das geht nicht, dann hätte ich morgen einen bekommen können, aber der heute war auch nur frei, weil jemand abgesagt hat. Morgen hätte es auch so einen Termin zu einer für mich ganz unpraktischen Uhrzeit gegeben. Okay. Und es heißt aber, der Rest ist ausgelastet. Also die sind nicht komplett leer. Hat mich für meine Zahnärztin jetzt auch ehrlich gesagt gefreut.
Okay, alles klar. Hatte ich einen falschen Eindruck. Ich dachte, dass kein Mensch zum Zahnarzt geht.
Hätte ich auch so vermutet. Deswegen dachte ich auch, es ist jetzt gar kein Thema, ruf mal an. Die werden wahrscheinlich sich freuen, dass du vorbeikommst.
Ja.
Aber im Gegenteil, sie freuen sich nicht über... Es ist nicht so, dass sie jetzt gar nichts zu tun hätten.
Also bin ich möglicherweise schuld, wenn es dann eine Wurzelbehandlung wird, wenn es schlimmer wird.
Bei mir?
Weil du jetzt den Termin mit mir wahrnimmst und nicht beim
Richtig.
Zahnarzt.
Also wenn das jetzt übers Wochenende schlimmer wird, weil Montag habe ich den Termin.
Ah, okay.
Montag, wir reden Montag 9:10 Uhr das letzte Mal miteinander. Ich weiß nicht, vielleicht ist das allerletzte Mal, weil 9.45 Uhr bin ich beim Zahnarzt.
Im Radio.
Im Radio.
Dort gibt es übrigens mehr von uns. Ja, wir sind ja jetzt tatsächlich im Donnerstagnachmittag. Draußen ist das Wetter so schön. Wir haben 22 Grad. Es ist so schön, um hier weiter zu labern, Micha. Eigentlich können wir nur sagen, kommt gut durch dieses Interregnum.
Interregnum. Macht euch locker.
Macht euch locker. Immer schön Lockerungsübungen machen. Ja, guckt einen schönen Film, lest ein gutes Buch oder hört ein gutes Buch für alle Audi-Fahrer. Wenn es ein Hörbuch ist, CD-Player im Handschuhfach.
Ja. Das ist da rechts, das Lenkrad ist da nicht rechts.
Warum heißt das eigentlich Handschuhfach immer noch? Tut da irgendein Mensch noch Handschuhe ran?
Also früher waren ja die Handschuhe. Vielleicht sind da jetzt wieder die Handschuhe drin, und zwar die Einmalhandschuhe.
Ach, natürlich, ja, richtig, ja. Ja, und der Mundschutz, ja. Mhm. Micha, hast du noch was auf dem Zettel, oder?
Ich hab nichts. Ich bin also total glücklich, alles losgeworden zu sein.
Ach, sehr schön. Dann sind wir beide glücklich. Genießen jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter, den schönen Nachmittag.
Ja.
Und könnt euch nur empfehlen, das Radio einzuschalten. Morgen früh sind wir wieder am Start. Oder eigentlich jeden Morgen. Wir sind ja eigentlich das Frühaufsteh-Radio, ja.
Wir sind die Notreserve des deutschen Radios. Also wir senden jetzt durch in dieser Krise.
Im Grunde genommen, ja.
Genau.
Ja. Und da sind wir dann ab morgen wieder. Und ansonsten nächste Woche hier wieder mit unserer nächsten Podcast.
Mama, wenn dir was aufgefallen ist, du weißt, wie du mich erreichst. Alle anderen können natürlich auch schreiben.
Ja,
sehr wenn sie gerne. Tipps haben für meine Mama, ob sie das Handschuhfach wieder frei bekommt, also ohne CD-Player mehr Handschuhe reinzupacken oder sonstige Sachen. Oder wie viel Feldhasen passen in einen Römertopf zum Beispiel?
Ja, immer her mit euren Fragen, und die Antwort gibt's dann in der nächsten Woche. Micha, bis dahin, bleib gesund.
Gute Woche, tschüss, macht's gut.